Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum nächsten Interview hier auf Stefan Raven News. Meinen heutigen Gast möchte ich euch gerne kurz vorstellen. Jahrgang 1987, im nationalen Widerstand seit 2003, politische Stationen und Mitgliedschaften unter anderem Kameradschaft Hamm, verboten seit 2012, HNG, verboten seit 2011, die Rechte 2012 bis 2022, dort zeitweilig Bundesvorsitzender. Seit 2023 NPD, beziehungsweise heißt ja jetzt die Heimat und dort aktuell Vorsitzender des Kreisverbandes Heimat Dortmund. Diplomjurist, politisch motiviertes Berufsverbot als Rechtsanwalt, 2 Jahre Gesinnungshaft seit 2017, Schriftleiter der NS Heute und Inhaber des Sturmzeichen Verlages, Buchautor Deutschland retten und vor Gericht, beide 2022, rechtsradikal und Spaß dabei. Herzlich willkommen, Sascha Kreuzig.
Ja, hallo Stefan, grüß dich.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir wollen ganz kurz über ein Thema sprechen. Das war in dieser Vorstellung schon drinne. Ja, du bist Diplom-Jurist und du hast ja die beiden Bücher geschrieben, einmal Deutschland retten und einmal vor Gericht. Verlinke ich den Zuschauern beides unter dem Video. Und in diesem Buch vor Gericht habe ich gelesen, dass du dein Studium als ja, Jurist quasi beendet hast und dann aber nicht Rechtsanwalt werden durftest. Also da ist mir so ziemlich alles aus dem Gesicht gefallen, was noch ging. Habe ich noch nie sowas gehört. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, beziehungsweise du hast erzählt, hat damals eher die Linken getroffen, heute die Rechten. Aber erzähl doch mal, was ist da vorgefallen? Warum darfst du kein Anwalt werden?
Ja, genau. Also in den 70er Jahren gab es ja den sogenannten radikalen Erlass. Ja, das hat dann größtenteils damalige Mitglieder der Deutschen Kommunistischen Partei zum Beispiel getroffen, dass die dann keine Beamten werden durften, keine Lehrer mehr sein durften und so weiter. Naja, das ist mittlerweile vom Tisch. Ja, und heute trifft politisch motivierte Berufsverbote natürlich nur unsererseits, also Leute aus dem politisch rechten Spektrum. Ja, es war also so, um das nochmal kurz richtig zu stellen. Also ich durfte das Studium ja nicht komplett beenden, sondern ich habe den universitären Teil des Studiums beendet. Ja, also ich habe von 2009 bis 2014 an der Universität Bielefeld Rechtswissenschaften studiert. 10 Semester, also bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Ja, habe die Klausuren auch alle größtenteils bestanden. Natürlich war mal die eine oder andere Klausur dabei, wo ich durchgerasselt bin, aber die kann man dann ein Semester später wiederholen. Und ja, wenn man dann alle seine sogenannten Prüfungsscheine beisammen hat und alle seine Klausuren bestanden hat, dann kann man sich für die Prüfung zum ersten Staatsexamen anmelden. Das habe ich dann auch getan, habe auch direkt beim ersten Versuch das geschafft und habe dann also 2014 das erste juristische Staatsexamen erworben und darf mich seitdem Diplomjurist nennen. Ja, also hört sich toll an, Diplomjurist, ja, aber im Prinzip nicht mehr, als dass man den universitären Teil des Studiums erfolgreich beendet hat. So, damit ist die Ausbildung zu einem Juristen natürlich noch nicht vorbei, sondern man braucht ja bekanntermaßen zwei Staatsexamen. So, um das zweite Staatsexamen zu bekommen, muss man zunächst den sogenannten juristischen Vorbereitungsdienst durchlaufen, der auch Rechtsreferendariat genannt wird. Und dieses Rechtsreferendariat findet immer bei einem Landgericht statt. Dann habe ich mich bei dem für mich örtlich zuständigen Landgericht Dortmund beworben, beziehungsweise bei dem Justizprüfungsamt, das war beim Oberlandesgericht in Hamm. Da habe ich dann alle meine Unterlagen eingereicht und ja, wollte dann also die zweijährige Ausbildung zum zweiten juristischen Staatsexamen dort durchlaufen. Das Ganze ist dann erstmal ziemlich lange geprüft worden. Ich habe dann auch mit meinen damaligen Kommilitonen gesprochen. Die hatten dann alle schon ihre Zusagen, ja, die sind schon alle irgendwo eingeteilt worden beim Gericht. Und ja, ich wartete und wartete und man wollte irgendwie immer mehr Nachweise von mir haben und ich sollte dieses noch einreichen und jenes noch einreichen und ich sollte mich noch etwas gedulden. Und irgendwann kam dann ein sehr ausführlicher Ablehnungsbescheid aus dem dann hervorging, dass ich angeblich nicht die charakterliche Eignung hätte, in der Bundesrepublik Deutschland als Volljurist tätig zu sein. Ja, also man muss dazu sagen, ich habe natürlich nicht die Ambitionen gehabt, hier in der BRD als Staatsanwalt oder als Richter zu fungieren, sondern mein Berufswunsch war natürlich Rechtsanwalt, also Strafverteidiger. Ich hatte auf der Uni dann auch den Schwerpunktbereich Strafverteidigung gehabt und wollte halt denjenigen, die genauso wie ich schon von politischer Verfolgung betroffen waren, helfen im Rahmen meines Berufes als Strafverteidiger. Das Ganze ist dann allerdings abgelehnt worden und ja, es hieß, ich hätte die charakterliche Eignung nicht und dürfte deshalb kein Rechtsanwalt.
Ja, du hast gesagt, also es kommt da erstmal alles in einen Topf und es spielt da beim Antreten dieses Referendariats keine Rolle, ob man Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder Richter werden möchte, sondern das ist erstmal egal. Also man macht dieses Referendariat und hinterher kann man sich dann entscheiden, was man macht, beziehungsweise wo man angenommen wird. Und hätte
Ja,
da
genau.
Und
Also das
hättest da
Buch.
denn nicht irgendwie eine Einigung geben können, dass du sagst, ey, du willst gar nicht Richter werden und machen, was die sich da vorstellen in ihren Träumen, sondern du willst Strafverteidiger werden, dass man es darauf beschränkt hätte? Wäre sowas nicht möglich gewesen?
Ja, es ist ja auch so, dass man in dem Rechtsreferendariat verschiedene Stationen durchläuft. Also man ist halt die meiste Zeit beim Gericht direkt angestellt und nimmt einfach an den Sitzungen teil, als Zuschauer praktisch, macht sich so seine Notizen und ja, lernt praktisch die juristische Praxis dadurch, indem man sich Gerichtsverhandlungen anschaut und dann natürlich auch mit den Richtern spricht. Man ist dann auch dabei, wenn das Urteil ausgekungelt wird. Ja, das kennt man ja, wenn dann mehrere Berufsrichter oder beim Schöffengericht zum Beispiel, dass sich das Gericht zur Beratung zurückzieht, wie es so schön heißt. Ja, und das wär dann natürlich ganz spannend gewesen, da mal dabei zu sein, wie dann so eine Urteilsfindung überhaupt abläuft. Aber ja, wir haben dann natürlich auch ins Spiel gebracht, dass so bestimmte sensible Bereiche, dass ich da ja nicht unbedingt dabei sein muss, dass man sich bestimmte Aufgaben, die normalerweise ein Referendariat übernimmt, dass ich das einfach nicht mache, ja, dass zum Beispiel die Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft. Also jeder Referendar, der muss irgendwann einmal selbst in die Rolle des Staatsanwaltes schlüpfen und als Vertreter der Anklagebehörde eine Sitzung leiten. So, der bekommt dann natürlich keinen Mordprozess oder sowas, sondern der bekommt dann irgendwelche Bagatelldelikte wie Schwarzfahren oder Kaugummi geklaut oder sowas. Und dann muss er da das Plädoyer halten für die Staatsanwaltschaft, ja, und muss ein Strafmaß fordern, so wie man das auch von Staatsanwälten kennt. Das ist aber eine Sollvorschrift, das ist keine Mussvorschrift. Ja, und wir haben von Anfang an gesagt, also mein Anwalt und ich haben uns dann auf den Standpunkt gestellt, wenn es da gewisse Sicherheitsbedenken gibt seitens des Gerichts, dann machen wir bestimmte Dinge halt nicht und können am Ende trotzdem kann ich am Ende trotzdem meine Prüfung ablegen. Aber auch da hat sich das Landgericht nicht darauf eingelassen.
Ich hatte das im Vorgespräch ja schon mal angesprochen. Es gibt ja diese Bundesrechtsanwaltsverordnung, Paragraph 7, Versagung der Zulassung, zum Beispiel dort in Absatz 5, wenn die antragstellende Person sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das sie unwürdig erscheinen lässt, den Beruf des Rechtsanwaltes auszuüben, oder Artikel oder Absatz 6, wenn die antragstellende Person die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft. Hätte ich jetzt gedacht, dass das irgendwie eine Rolle bei dir gespielt hat, aber du hast gesagt, so weit bist du noch gar nicht gekommen, sondern es war sogar noch auf Landesgesetzebene.
Ja, genau. Also diesen Begriff der Unwürdigkeit, den du gerade vorgelesen hast, der hat bei mir also auch die zentrale Rolle gespielt. Allerdings nicht, was die Bundesrechtsanwaltskammer betrifft, weil so weit war ich ja noch gar nicht, sondern bei mir war das Juristenausbildungsgesetz in NRW einschlägig. Ja. Und da ist halt auch diese Regelung der charakterlichen Unwürdigkeit, zum Beispiel, wenn jemand eine Haftstrafe von mehr als 2 Jahren abgesessen hat, dann ist derjenige unwürdig, den Juristenberuf zu ergreifen. Das war bei mir aber nicht der Fall. Ich hatte damals nur 6 Monate Jugendstrafe. Das lag auch schon etliche Jahre zurück. Zwischendurch kamen noch so ein paar kleinere Verurteilungen wegen Bagatelldelikten, wegen Beleidigungen und sowas dazu. Aber ich war jetzt nicht großartig vorbestraft zu diesem Zeitpunkt. Aber dann hat das Gericht gesagt, naja, auch das ist jetzt keine bindende Vorschrift, sondern auch das ist eine Kann- oder eine Soll-Vorschrift. Ja, auch da hat das Gericht ein Ermessen. Das heißt, wenn besondere Gründe vorliegen, dass zum Beispiel jemand mehr als 2 Jahre in Haft gesessen hat, könnte er trotzdem zugelassen werden. Genauso wie auf der anderen Seite jemand, der weniger als 2 Jahre Haft abgesessen hat, kann auch nicht zugelassen werden, wenn es da auch besondere Gründe gibt. Und da hat das Gericht gesagt, in meiner Person würden diese besonderen Gründe vorliegen, aufgrund meines politischen Lebenslaufes, den ich ja damals schon hatte. Ich war ja damals schon kein Unbekannter. Und halt aufgrund der politischen Vorstrafen, die ich im Laufe der Jahre schon angesammelt hatte.
Ja, ich habe hier mal so ein kleines Büchchen, also das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen, du bestimmt auch. Das ist ja dieses sogenannte Grundgesetz und da sind ja die ersten 20 Artikel oder die ersten 19, glaube ich, die sogenannten Grundrechte, ja, die natürlich nicht in den Jahren 2020 bis 2023 galten, wie wir alle wissen. Und da gibt es immer bei so bestimmten Sachen, wie zum Beispiel Artikel 8, Versammlungsfreiheit, denn im zweiten Absatz, die Versammlung der freien Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Ja, und das ist natürlich auch bei der Berufsfreiheit Artikel 12. Das heißt, da steht zwar drin, dass die Deutschen das Recht haben, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildung frei zu wählen, aber dann auch gleichzeitig die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Ja, ich frage mich immer, wie verträgt sich sowas mit Artikel 3, Gleichheit vor dem Gesetz, so alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und unter Absatz 3 dort, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. So, ja, also einerseits kann immer bestimmte Sachen eingeschränkt werden, aber es ist ja diese Benachteiligung und den passt einfach deine Meinung nicht, denke ich. Und ja.
Ja, also ich mag das Grundgesetz auch sehr gerne. Ich schaue immer wieder rein. Das steht bei mir im Bücherregal direkt zwischen den Grimms-Märchen und den Märchen aus Tausend und einer Nacht, weil
Ja.
ich lese gerne ab und zu mal Märchenbücher und deshalb schaue ich auch gerne ab und zu ins Grundgesetz rein.
Ja. Du hast es eben auch gesagt, wo wir vorher noch gesprochen haben. Damals waren es die Linken mit diesen Sozialistengesetzen, Entschuldigung, Journalisten,
Das ist eine andere.
Sozialisten, Paragraphen
Ja.
und Sozialistengesetzen war, glaube ich, zu einer anderen Zeit. Und jetzt sind es die Rechten. Du sagtest, du warst der Erste, den das irgendwie passiert ist. Ist es denn jetzt mehreren passiert und Frage B dazu spielte da die sogenannte Wende oder Wiedervereinigung eine Rolle, weil vorher wollte man sich ja immer von dem Kommunismus distanzieren, von den bösen Kommunisten aus dem Osten und ja, der Feind östlich ist jetzt ja sozusagen nicht da, hat man sich jetzt quasi voll und ganz bei solchen Sachen auf die Fraktion von rechts konzentriert.
Ja, dass man sich mittlerweile voll und ganz auf die Fraktion von rechts konzentriert hat, das ist ja offensichtlich. Inwiefern das da jetzt die Wiedervereinigung an sich eine Rolle spielt, ja, ließe sich also trefflich diskutieren. Möglich ist das natürlich. Und ich muss sagen, meinem Kenntnisstand nach war ich der Erste, dem das passiert ist, dem also aus politischen Gründen der Eintritt in den Juristenberuf versagt wurde. Mir ist auch da bis heute nicht bekannt geworden, ob das jemandem vor mir schon passiert ist. Es gibt aber durchaus Fälle, dass das Leuten nach mir schon passiert ist. Und zwar betraf das jemanden, dass der Fall war eigentlich sogar noch krasser, weil derjenige bis jetzt noch gar nicht vorbestraft ist. Ja? Der hatte keine einzige Vorstrafe, sondern da ging es wirklich einzig und allein um die politische Einstellung. Und dem wollte man also auch den Eintritt in den juristischen Vorbereitungsdienst versagen. Er hat sich dann, genauso wie ich damals auch, hat sich in verschiedenen Bundesländern beworben. Ja, also man kann ja, also jedes Bundesland hat ein eigenes Justizprüfungsamt. Und man kann natürlich sagen, wenn man jetzt in NRW nicht angenommen wird, dann versuche ich es mal in Sachsen oder in Thüringen oder in Bayern. Das habe ich natürlich auch gemacht, mich in allen möglichen Bundesländern beworben. Ich bin überall gescheitert. Und der Kamerad, dessen Fall mir bekannt ist, der ist dann allerdings in Sachsen zugelassen worden zum Vorbereitungskurs.
Ja,
Also dann doch noch geschafft.
lohnt
Und
sich dann noch mal woanders zu probieren.
ja, genau. Nicht aufgeben, das ist klar. Und es gibt da natürlich noch andere Fälle, die mir auch bekannt geworden sind, wo Kameraden ihr Jurastudium aufgegeben haben aufgrund meines Falles, ja, die sich das angeguckt haben und die sagten, okay, wenn es bei mir nicht geklappt hat, dann wird es bei den jeweiligen Leuten wahrscheinlich auch nicht klappen. Und bevor sie jetzt da jahrelang das Studium bewältigen und jahrelang zu den Vorlesungen gehen und die Klausuren schreiben, lassen Sie es lieber sein und suchen sich einen anderen Beruf. Und das ist natürlich auch ganz klar im Kalkül dieses Regimes zu verhindern, dass neue Bürgerrechtsanwälte nachwachsen, dass neue Strafverteidiger aus unserem politischen Bereich nachwachsen und dass wir da vielleicht irgendwann ganz starke Probleme bekommen werden, überhaupt noch vernünftige Anwälte für unsere Verfahren zu finden.
Ja, das wäre gleich meine nächste Frage gewesen, ob das so ein bisschen die Intention vielleicht dahinter ist, weil es gibt ja relativ viele Anwälte, auch sehr, sehr Bekannte, die natürlich die ganzen Holocaust-Leugner-Prozesse und so weiter begleitet haben, aber die natürlich auch die ganzen anderen Sachen behandeln, die man Rechten gerne vorwirft und dass da ein bisschen der Nährboden entzogen werden soll und die dann halt nur die ja, Standard-Strafverteidiger bekommen, die vielleicht sagen, ja, das Beste, was du machen kannst, ist dich schuldig zu bekennen. Also das ist vermutlich dann auch deine Einschätzung zu dieser Thematik.
Ja, sicher. Und wenn man dann nämlich gezwungen ist, einen, ich sag mal, unpolitischen Anwalt zu nehmen für einen politischen Prozess, kann es natürlich einmal so sein, wie du es auch schon angedeutet hast, dass demjenigen das insgeheim sogar ganz recht ist, wenn unsereins verurteilt wird. Aber selbst wenn derjenige dann redlich an die Sache rangeht und uns wirklich vernünftig verteidigen will, sind das ja Leute, die vom politischen Strafrecht überhaupt keine Ahnung haben.
Ja.
Ja, das ist ja eine Sache, wo man Jahre oder Jahrzehnte Erfahrung haben muss. Das Ganze ist ein so weitläufiges Feld mit Volksverhetzung. Es gibt da so viele tausende unterschiedliche Urteile mit teilweise ganz kleinen Nuancen, was jetzt gerade noch erlaubt ist, was vielleicht schon verboten ist, welches Symbol noch erlaubt ist, welches Symbol schon verboten ist und so weiter. Ja, das heißt, da müssen Leute sich wirklich drauf spezialisieren, da müssen Leute wirklich fit sein. Ja, und das habe ich also oft dann bei unpolitischen Anwälten gemerkt, dass die gar keine Ahnung darüber hatten, weswegen sie da jetzt eigentlich verteidigt haben.
Ja, eben, ich hab das ja auch kennengelernt, also durch Corona, also da kam irgendwie die ein oder andere Anzeige, da stand dann irgendwie Volksverhetzung, was habe ich gemacht? Und ja, ist schon ein sehr kniffliges Thema. Du hast ja denn das Studium gemacht, da hast du ja wahrscheinlich BAföG bekommen und du hast Lebenszeit da investiert. War mehr oder minder, natürlich kannst du was mit deinem Wissen anfangen. Du hast ja diesen Rechtsratgeber für Dissidenten irgendwie mitbearbeitet und mit herausgegeben. Na, aber so beruflich vergebens oder hast du da noch irgendwie andere Möglichkeit, dass du da irgendwie was machen kannst oder könntest? Ne? Oder ist dir das einfach egal, weil du jetzt deinen Verlag hast und
Ja, also es ist mir praktisch nicht möglich, mit der Juristerei Geld zu verdienen. Also möglich wäre es theoretisch natürlich schon, indem ich bei einer anderen Rechtsanwaltskanzlei angestellt werde. Ja,
Ja.
dann wäre ich praktisch sowas wie eine etwas bessere Sekretärin, ja,
Ja, okay.
also so die administrativen Aufgaben übernimmt, aber der eben auch den juristischen Hintergrund hat, tatsächlich auch selber Schriftsätze und so weiter erstellen zu können. Allerdings ist es bei Anwälten aus unserem politischen Bereich ja so, die haben jetzt keine riesigen Kanzleien, wo sie sich irgendwie einen ganzen Stab von Mitarbeitern leisten können, sondern das sind zum allergrößten Teil Einzelkämpfer, die vielleicht jemanden auf 450-Euro-Basis eingestellt haben. Aber da ist jetzt sind halt nicht diese großen Kanzleien, die sich das dann tatsächlich leisten könnten. Deshalb hatte das also auch nicht funktioniert. Und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht mit meinem Verlag und mit meinem Magazin. Und das, was ich auf der Universität gelernt habe, das hat mir dann auch später sehr, sehr geholfen, eben in den publizistischen Bereich einzusteigen, weil ich ja durch die Klausuren, durch die Hausarbeiten, die ich dann geschrieben habe, tatsächlich dann erstmal gelernt habe, wirklich wissenschaftlich korrekt zu arbeiten, Texte so zu schreiben, dass sie angenehm zu lesen sind. Also, dass mir das wirklich geholfen hat, dass ich da einige Kenntnisse erworben habe, die mir auch in meinem jetzigen Beruf sehr zugute gekommen sind.
Ja, also das mit Schreiben, das stimmt, das merkt man. Also wenn ich Artikel von dir lese aus der NS heute, die du ja rausgibst, ich selbst kann nicht so gut schreiben, obwohl ich das jeden Tag mache. Ich habe da immer eine rotzige und lockere, saloppe Art und Weise, aber gut, ist so. Letzte Frage. Du hast gesagt, dass einige ja, Studenten dann aufgehört haben zu studieren, das Studium abgebrochen haben, als sie das von dir gehört haben. Welchen Rat würdest du denjenigen geben? Macht es wirklich keinen Sinn oder ist die einzige Chance, dass sie ihre Gesinnung hinterm Berg halten, bis sie zumindest mit der Ausbildung fertig sind und dann Rechtsanwalt sind? Oder ja, wie siehst du das? Welchen Tipp kannst du dem anwaltlichen Nachwuchs aus dem rechten oder wahrscheinlich auch schon aus dem konservativen Lager, muss man sagen, geben?
Ja, also Sie sollten das auf jeden Fall machen, ja. Sie sollten sich da nicht vom Regime einschüchtern lassen, das nicht zu tun. Ich bin ja nach wie vor ein negativer Präzedenzfall, aber außer meiner Person gibt es da niemanden, der das Studium erfolgreich abgeschlossen hat und dem dann das Referendariat verwehrt wurde. Wie gesagt, es gab das eine Beispiel von einem Kameraden, der musste sich da reinklagen, der hat es dann aber auch im Endeffekt geschafft. Und also ich bin jetzt noch der negative Einzelfall, bei dem es dann tatsächlich nicht geklappt hat, obwohl ich natürlich auch versucht habe, über mehrere Instanzen, sogar bis hoch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, mich in das Referendariat einzuklagen. Das hat aber nicht funktioniert. Und die Leute sollten das auf jeden Fall machen, aber sie sollten sich zumindest für die Dauer ihres Studiums mit eigenen politischen Aussagen, ja, sollten Sie etwas hinterm Berg haben. Ja. Sie können sich politisch engagieren, Sie können auch in bestimmten Parteien oder Organisationen oder Bürgerbewegungen aktiv sein, aber da, wo das Regime halt immer hinterher ist, sind eigene zurechenbare Aussagen. Ja. Also wenn man dann auf Demonstrationen die großen Reden schwingt oder wenn man unter seinem Klarnamen im Internet großartige Texte verfasst, das könnte einem dann halt hinterher auf die Füße fallen. Und ja, deshalb sollten Sie sich zumindest mit eigenen öffentlichen Aussagen während dieser Zeit ein bisschen zurückhalten, aber dann sollte das auch funktionieren. Und selbst wenn es hinterher nicht funktioniert, ich bin ja dann auch, selbst wenn ich auf der einen Seite ein negatives Beispiel bin, auf der anderen Seite auch ein positives Beispiel, dass man sich dann halt was anderes sucht und seine Kenntnisse und Fähigkeiten anderweitig einsetzt.
Eben. Ja, vielen Dank, lieber Sascha, für die Einblicke in die weiteren Wirren des besten Deutschlands aller Zeiten, frei nach Steinmeier. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für deine Zukunft, deinen Verlag und deinen Werdegang alles Gute und vielen Dank. Ciao,
Ja,
liebe
sehr
Zuschauer.
gerne und dir auch alles Gute.